So, guten Morgen. Ja, hört ihr mich? Schön. Ja, so da stehe ich heute wieder. Habe meinen Einsatzpott verpasst. Nee, dieses letzte Lied, wie schön dein Name ist. Wir haben jetzt hier alle gesessen, haben Lieder gehört, angebetet und wir haben so viele Köpfe hier. Und stell dir vor, wie viel Arbeit hat der Hirn zu dieser Zeit gemacht. Ich möchte heute ein bisschen über unseren Gedanken oder über den, wie hat Friedrich letzte Woche gesagt, über unsere Festplatte zu sprechen, die so voller Viren ist. Und wie kann man mit dieser Festplatte, mit dieser komplexen Maschine zurechtzukommen. Aber bevor wir starten, möchte ich einfach beten, weil ohne seinen Segen wird sowieso nichts werden. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du wirklich der Schöpfer dieser Welt bist, Herr, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Ich danke, Herr, dass du Menschen geschaffen hast, die fähig sind, zu forschen, zu gucken und dabei helfen uns, dich besser zu erkennen und uns unsere Wege besser zu gestalten, Herr. Danke, Vater. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus für jeden von uns gegeben hast, damit unsere Schuld vor dir getilgt wird, dass wir in dir Freiheit erlangen dürfen und wirklich zu dir uns bewegen. Ich möchte dich heute bitten, dass du diese Versammlung segnest, Herr, dass du meinen Mund bewegst, Herr, dass du meine Gedanken reinigst, Herr, dass du das zu Wort bringen lässt, was gesagt werden muss und nicht, was ich mir ausgedacht habe, Herr. Vater, ich gebe dir meinen Geist, meinen Mund ab und bitte dich um deinen Segen. Amen. Es war interessant, letzten Sonntag, wo Friedrich ein paar Verse an der Wand auch geworfen hat und gelesen habe, ich habe noch zu Maria gesagt, der nimmt mir meine Verse vorweg. Aber ich war so dankbar, dass es dann auch so auch in die Richtung geht, dass so ein bisschen auch verknüpft ist, ohne uns abzusprechen. Und ich möchte unseren Gottesdienst oder meine Predigt mit den Versen aus dem 2. Korinther 10, Verse 3 und 5 vorlesen, wo Paulus uns etwas schreibt, was wirklich gewaltig ist. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Paulus war kein Neurobiologe, aber das, was er hier schreibt, bestätigt Neurowissenschaft. Vor drei Wochen war Maria und ich auf einem Seminar gewesen und da bin ich rückfällig geworden. Ich habe wieder ein Buch gekauft. Stehen so viele zu Hause, so viele Bücher zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe, und muss ich ehrlich zugeben, habe ich im Moment meine großen Schwierigkeiten zu lesen. Da hat mich der YouTube gefangen genommen. Ja, es ist echt, also manchmal grausam, sich selbst anzuschauen, was man so mit einer freien Zeit macht. Aber Gott sei Dank, ich habe eine Frau, die mir auch manchmal auf Dinge aufmerksam macht, wo ich denke, ey, was war jetzt los? Ja, mit mir, nicht mit meiner Frau. Auf jeden Fall bin ich durch die Büchertisch oder gegangen und da ist mir so ein Titel ins Auge gesprungen. Das heißt, wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Und das ist eigentlich das, was mich schon seit Jahren auch beschäftigt, auch diese Erklärung von den Wissenschaftlern und Neurobiologen, dass wir sind von unseren biochemischen Prozessen im Kopf gesteuert werden. Friedrich, wie waren diese Delfine, die du letzten Sonntag genannt hast? Serotoninen und wie die alle heißen. erstaunlicherweise, dass wir im Kopf da eine Chemiefabrik haben, die das alles produziert. Sogar körpereigene Morphin haben wir im Kopf. Wenn wir in so eine Stresssituation kommen oder Unfall passiert, dann produziert unser Hirn diese Stoffe, damit es leichter wird. So wunderbar hat Gott uns geschaffen. Und da ist mir auch der Gedanke gekommen, damals schon, wo ich diese Erklärung erst einmal gehört habe, dass wir von denen gesteuert werden. Ich konnte es damit nicht, sagen wir, einverstanden sein. Weil Gott hat uns geschafft und hat uns ein Odem eingeatmet, also seinen Geist. Und da guckte ich dieses Buch an, einmal, zweimal, dreimal, dann habe ich nach hinten geguckt. Dr. Caroline Leaf, eine Wissenschaftlerin im Bereich von Gedanken- und Hirnforschung. Oh, schon der Titel. Und dann noch überzeugte Christen. Diese Kombination ist wahrscheinlich selten oder überhaupt leider in die Wissenschaft heutzutage, wie es früher war, Isaac Newton und viele, viele Wissenschaftler, die Gott, an Gott geglaubt haben und auch so entsprechend geforscht haben. Heute versuchen sie, das Gegenteil zu beweisen. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch lesen. Ich habe das extra nur bis zur Hälfte gelesen, damit ich nicht mehr mich mit den Gedanken und Ideen praktisch belade, sonst komme ich ganz durcheinander in meine Festplatte, die viel Viren hat. Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Gehirn ausgeschaltet wurde? Hast du dich schon mal entmutigt, ziellos und überwältigt gefühlt? Gibt es in deinem Leben oder in deiner Familie Umstände, eine ungesunde Verhaltensmuster, die du einfach nicht durchbrechen kannst? Zum Glück leben wir in einem Zeitalter der Revolution. Heutzutage besitzen wir ein besseres Verständnis darüber, wie wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und unseren Körper beeinflussen als je zuvor. Wir sehen ganz deutlich, wie die Erkenntnis der Hirnforschung in Übereinstimmung mit der Schrift kommen. Der Satz hat gesessen bei mir. Nämlich, dass dein Verstand erneuert werden kann. Dass toxische Gedanken und Gefühle, toxische, giftige, ausgekehrt werden können und dass dein Gehirn tatsächlich wieder angeschaltet werden kann. In die richtige Richtung. Toxische Gedanken sind wie Gift. Aber die gute Nachricht ist, dass diesen Kreislauf des toxischen Denkens durchbrechen kann. Du kannst die Auswirkung der toxischen Gedanken umkehren und wenn dieser Kreislauf des toxischen Denkens einmal durchbrochen ist, können deine Gedanken tatsächlich jeden Bereich deines Lebens verbessern. Deine Beziehungen, deine Gesundheit und sogar dein Erfolg. Ich habe vor 18 Jahren in der Klinik, wo ich damals eine Suchttherapie gemacht habe, einen Artikel gelesen in Kölner Express über einen Wissenschaftler aus Amerika, der das Leben den Christen und Nichtchristen untersucht hat und hat festgestellt, dass die Christen viel länger leben. Und hat erklärt, sie haben bessere Arbeit, bessere Versicherung, bessere Gedanken und entsprechend ein gesünderes Lebenswandel, automatisch. Ein Gedanke mag harmlos erscheinen, aber wenn er toxisch wird, kann sogar ein Gedanke zu einer körperlichen, emotionalen oder geistlichen Gefahr werden. Gedanken sind messbar und nehmen mental Grundbesitz ein. Gedanken sind aktiv, sie wachsen und verändern sich. Gedanken beeinflussen jede Entscheidung, jedes Wort, jede Handlung und jede körperliche Reaktion, die wir vollziehen. Jedes Mal, wenn du einen Gedanken hast, verändert das effektiv dein Gehirn und dein Körper. Zum Guten oder zum Schlechten. Es ist sehr interessant, darüber nachzudenken, was unsere Gedanken mit uns machen. Und bei der Überlegung dachte ich ja, was kann oder welche Geschichte in der Bibel kann mir da helfen, das ein bisschen verdeutlichen. Und der erste Gedanke war allererste Geschichte, wo negative Gedanken eine sehr fatale Folge haben. 1. Mose 4, Verse 3 bis 7, die bekannteste Geschichte des ersten Mordes, Kain und Abel, zwei Brüder. Und es geschah nach einiger Zeit, da brach Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von dem Essling seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Es ist nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor die Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Interessant ist, dass der Kain als erster auf die Idee kam, die Opfergabe dem Herrn zu bringen. Wenn ich so lese, da war irgendwie keine Aufforderung oder sowas zu machen. Aus welchem Grund er das gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich kann mir nur ein paar Gedanken, ein paar Spekulationen machen. Heutzutage ist sehr oft berühmt bekanntes Satz, ich habe keine Aufmerksamkeit gehabt, Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Erkenntnis, Anerkennung. So, der Gedanke, die Festplatte hat ein Virus. Sprachstörung heißt das. Obwohl Kain und Abel sind die Kinder des ersten Paars auf dieser Erde. Eigentlich die Genetik, die DNA und das Ganze alle ist ja noch wirklich sehr neu, sehr gut. Ist nicht so durch die Jahrhunderte vergiftet, wie wir es haben. Und trotzdem, er hat schon diese Probleme. Okay, die Idee war, vielleicht mit Gott ein bisschen mehr Gemeinschaft zu haben. Dachte, jetzt mache ich ein Opfer und dann schauen wir es weiter. Sein Bruder Abel, okay, hat angeguckt, mein Bruder macht, mache ich auch. Aber Gott sieht ein Opfer an, das andere nicht. Und der Kain wurde wütend, zornig. Irgendwo auch verständlich. Du machst etwas Gutes und das wird nicht angenommen. Manchmal ist die Motivation ist die Frage. Wenn ich etwas Gutes mache, aus welcher Motivation tue ich? Welcher Gedanke steckt dahinter? Aber hier, Gott gibt dem Kain eine Chance. Er spricht ihn an. Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Da sehen wir schon, dass der ganze Prozess im Laufe ist. Der ist zornig, sein Körper reagiert verkehrt und noch schlimmer, er spricht nicht mit Gott. Ich habe das durchgelesen, merke, oh Moment, Gott stellt ihm die Frage, aber er antwortet nicht. Er sucht nicht mal er versucht sich nicht mal rechtfertigen vor Gott, warum er wütend ist. Ja? So ungefähr, du weißt doch, ja? Aber er spricht nicht. Gott lässt ihn weiter nicht in Ruhe, er spricht mit ihm weiter. Wenn du recht hast, dann wieso ärgerst du dich nicht? Und dann macht er auf ihn aufmerksam, lagert die Sünde vor die Tür. Im Prinzip durch dieses vergiftetes Denken entsteht etwas, was eine Gefahr bringt. Was eine Gefahr bringt, die später in eine Tat umgesetzt wurde. Ja? Dass praktisch Brudermord geschieht. Und hier ist auch interessant, was Gott zu ihm sagt. Weil die Sünde, die vor der Tür schon liegt, in den Gedanken, die will dich beherrschen. Aber dann gibt er dem Kain die Verantwortung über sein Handeln. Du aber sollst über sie herrschen. Praktisch nicht gib alles ab, sondern denk nach, was du denkst. Denk darüber nach, welche Folge es in deinem Leben haben wird. Die Folge wissen wir. Mord, Flucht, musste weg und der wurde noch abgestempelt, obwohl Gott ihn verschont hat und nicht getötet hat. Ja? Da hat Gott nochmal die Gnade erwiesen, dass er das Tod nicht mit dem Tod vergolten hat. Das heißt, wir haben immer noch eine Chance, wenn wir Mist bauen, es zu korrigieren. Und alles beginnt in unserem Kopf. Im Römer 12, Vers 1 und 2, Friedrich hat diese Verse auch letzten Sonntag gelesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiger, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt auch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir sind durch die Gnade, durch Opferkreuz Jesu gerettet worden. Alle, die ihn angenommen als Retter, sind gerettet. Ohne Wenn und Aber. Aber, ich habe das, glaube ich, im Herbst gesagt, unsere Aufgabe ist, auf unsere Gedanken aufzupassen. Unsere Aufgabe ist, unsere Werte, unsere Moral aus der Schöpfersicht zu lernen. Oft sieht man das bei den Kindern. Denen muss man Gutes beibringen. Das Doofe kommt automatisch. Es ist so. Es hat mit dem Sündenfall zu tun. Aber Gott sei Dank, wir haben Jesus Christus, der am Kreuz die Schuld genommen hat und uns diese Chance schenkt. Er hat seinen Geist, seinen Beistand, seinen Tröster, seinen Lehrer, den Heiligen Geist uns gegeben. Er hat uns die Schrift gegeben. Er hat uns Menschen gegeben, die forschen, die denken, die helfen uns. Wir dürfen das alles in Anspruch nehmen. Wir dürfen uns verändern lassen. Wir dürfen uns als Gemeinde, und ein schönes Wort Kollektiv, auch belehren lassen. Klingt so, belehren, aber der Lehrer ist Jesus Christus und sein Geist. Und wir sind manchmal die, die hier stehen oder im Hauskreis oder miteinander reden, wir sind Werkzeuge Gottes. Und wir sind dafür da, auch uns anzusprechen, in Gespräch kommen, Hilfe suchen. Alles ist da, alles ist möglich. Ein Beispiel für ein kollektives Versagen steht im 4. Mose 30, nee, ich habe hier alles durchgestrichen, 4. Mose 13, Verse 30 und 31. Das ist die Geschichte von Volk Israel und den 12 Kundschaftern. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns noch dahin hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufzogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Diese 12 Männer wurden von Mose beauftragt, in das Land Kanaan hinzuziehen und es auskundschaften. Die waren 40 Tage da, haben es alles angeschaut, ob sie es richtig spioniert haben oder nicht. Ist mir schon schwer vorzustellen, da kommen 12 fremde Leute in das Land, die sind da frei, haben sich frei bewegt und haben das Land gesehen, kamen zurück und sagten: Wow, was wir da alles haben. Nur, die 2 sagen, wir gehen hinein, die 10 sagen nein. Wenn man jetzt bedenkt, was das Volk vorhin alles erlebt hat, in Ägypten. Erstmal kamen sie nach Ägypten mit 70 Mann, Abraham, und waren erstmal ein Volk, der gleichberechtigt war. bis sie Sklaven wurden. Dann erleben sie einen Auszug mit Wundern, mit, sagen wir, für Ägypten schlimme Folgen, 10 Plagen, für Volk Israel eine Befreiung. Die ziehen durch das Meer. Alles erleben diese Männer und Frauen, diese Menschen, alles erleben. Und jetzt stellt Gott denen Aufgabe, so, und dieses Land gebe ich euch, zieht hinein. Und die 10 sagen, nee. Die werden uns fressen. Die sind groß. Das ist ein Beispiel, wo das Gift in den Gedanken beginnt. Die haben gesehen, haben auf das Problem geschaut und ließen sich vergiften. Und jetzt wird das Gift verstreut über ganz Volk. Die Folge ist, das Volk Israel wandert 40 Jahre durch die Wüste. Die ganze Generation muss sterben. Das ist auch für uns als Gemeinde sehr oft sehr wichtig. Und auch jeder soll sich selbst kontrollieren, welchen Gedanken gut nähere ich und was gebe ich weiter. Ich habe auch festgestellt und festgemerkt, dass negative Stimmungen verbreiten sich viel, viel schneller als etwas Gutes. Du kannst Giftspritze spritzen und schon vorbei. 18 Jahre bin ich Mitarbeiter im Blauen Kreuz. Ich habe einige Geschichten gesehen, wo die Menschen kamen total kaputt. Und wenn sie sich einlesen auf dieses Gutes, Stück für Stück hat sich das Leben verändert. Viele, die darauf nicht eingegangen sind, weggegangen. Mittlerweile tot oder irgendwo krepieren elendig, weil der Giftstoff, in dem Sinne Alkohol, ist ein sehr guter Lösungsmittel. Löst Arbeitsverträge, Mitverträge, Ehe, Freundschaften. Und das Schlimmste noch, die Milliarden Hirnzellen, was wir im Kopf haben, die so wunderbar funktionieren. Und interessant ist, dass dieses giftige Denken, wie es überhaupt funktioniert. Diese gute Frau beschreibt das und hat auch so ein Bild. Ich habe das leider nicht gemacht, muss ich noch technisch lernen. Habe ich noch was zu tun. Die gibt mir Hoffnung, diese gute Frau, dass es neue Verknüpfungen entstehen. Auf jeden Fall, sie beschreibt das wie so ein Baum, ja. Der neue Gedanke entsteht und dann zack, kommt so eine Verknüpfung und dann denkst du das mehr und dann entstehen viele Äste. Das festigt sich und dann diese Botenstoffe, die da im Kopf funktionieren und die Chemiefabrik das alles verurteilt, dann fühlen wir uns gut und geht es besser oder umgekehrt. Der gleiche Prinzip, aber wenn ich negativ, ich habe einen Freund, der sagt immer, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie es geht. Ich sage, Lüge, du weißt das nur. Es ist seit Jahren so festgefahren, dass da etwas zu bewegen, manchmal denke ich, ist das unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Das ist die Hoffnung, die mir auch manchmal nach sehr verzweifeltem Gespräch, muss ich runterfahren, muss ich mich entgiften, und dann wieder nach vorne schauen und nicht aufgeben, schauen. Und das muss ich mit mir selber genauso machen. Ich habe gesagt, wie es bei mir, vor einiger Zeit machte mich Maria auf etwas aufmerksam, wo ich erschreckend, schockierend festgestellt habe, oh, was ist mit mir los? Im Prinzip habe ich meinen Gedankenrückfall, den ich in meiner Saufzeit hatte, dieses Denken. Und Maria sagt, wenn du unter die Leute kommst, dann bist du hochjauchzend, jubelnd, buh, Strahlemann. Und dann sitzt du zu Hause auf dem Sofa wie so ein... Und das stimmt. Und das hat mich wachgerüttelt und jetzt kämpfe ich, aus diesem Zustand rauszukommen. Müssen wieder neue Verknüpfungen her, ja. Und die alte dürfen kaputt gemacht werden. Und das... das ist, wie soll ich sagen, ein Kampf, was auch Paulus beschreibt. Gutes ist, wir sind nicht allein. Wir haben uns und das Wichtigste noch, wir haben Gott und seinen Heiligen Geist, der uns auch durch eigene Frau oder Mann oder von Ältesten oder von Nachbarn auch etwas angesprochen wird. Und wir dürfen lernen, uns auch etwas sagen zu lassen. Dann wird unser Leben einfacher. Wo dieses Volk durch diese Versagen, sagen wir, dieser 10 Männer, die auf das Problem geschaut haben und nicht aufs Gott und dieses Gift versprüht haben, das Volk in diese Wanderung geschickt haben, nach 40 Jahren stehen sie wieder vor, wo ist mein Zettel? Und dann stehen sie wieder vor diesem Land und dann spricht Gott zu ihnen wieder. Inzwischen hat ihnen viele Gesetze gegeben, viele Satzungen gegeben, wie sie überhaupt ihr Leben gestalten sollen, was sie zu essen haben, was kein giftiges Essen ist, hat Gott ihm alles dargelegt. Alle Möglichkeiten. Und dann sagt er, sie, ich habe 5. Mose 30, Verse 15 bis 20. Sie, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und nicht und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, anderen Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So wähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. In dem Herrn, dein Gott, indem du den Herrn, dein Gott, liebst, seine Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst, in dem Land, das der Herr deinen Väter Abraham, Isaak und Jakob zugegeben hat. Geschworen hat. Das ist auch diese berühmte Stelle, wo nach diesen ganzen guten und elenden Sachen Gott Volk mit Israel gelebt hat. Und dann zeigt Gott vor allem diese Freiheit. Diese Freiheit, überhaupt zu haben, die Wahl zu haben. Gott will keine Marionetten. Die Marionetten sind bei dem Widersacher. Wenn er einen am Haken hat, dann ist das schlimm. Was für giftige Gedanken dann entstehen, wie man sich selbst betrügt. Ja? Dass man das Gute nicht wählt, sondern das Böse. Eine Situation aus meiner Vergangenheit, wie giftig und wie schlimm manchmal ist und wie schwer ist, das Gute zu wählen. Ich bin damals alkoholrückfällig geworden, habe ich eine ganze Woche so kleine Mengen getrunken und dann Freitag, Samstag richtig versagt. Ja. Montag muss ich zur Arbeit. Dann habe ich die ganze Kraft zusammengerufen und Zähne zusammengebissen und Sonntag habe ich Entzug gemacht. Schweißausbrüche, Zittern, alles Mögliche. Abends war ich nüchtern, ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Morgen früh, 5:30 stehe ich vor dem Auto und muss eigentlich zur Arbeit fahren. Der Arbeitgeber wartet, Ich habe da im Prinzip als Handwerker guten Ruf, nur mein Problem wird immer problematischer. Und jetzt stehe ich nüchtern vor dem Wagen, Schlüssel in der Hand und muss eigentlich ins Auto hinsetzen. Ein Gedanke, setz dich hin, fahr los. Nicht zugelassen, sondern da ist eine Tankstelle, hol lieber Alkohol. Und dann zum Alkohol und dann Woche zwei wirklich bis zu 2 Liter, 2,5 Liter harten Sachen. Ohne Telefon abzuheben, gar nicht. Ein einziger Gedanke, nur damals war ich ohne Gott. Nee, doch, ich habe mich schon bekehrt, aber ich habe immer wieder in dieses altes Muster gefallen. Ne? Und das ist das, was auch diese Frau beschreibt. Ich habe in meiner Sucht eine gewisse Mustern in meinem Hirn praktisch zusammengestellt und jedes Mal, wenn der Kommando kam, boom, wird das alles aktiviert und ich habe keine Widerstandskraft in diesem Moment. Gott sei Dank, ich hatte Freunde schon zur damaligen Zeit, die immer wieder nach mich gefragt haben, für mich gebetet und mich immer wieder aufgebaut haben. Und irgendwann wurde das Programm überschrieben. Es ist interessant, dass unser Gehirn erspeichert alles. Alles, was wir im Leben erlebt haben, ist irgendwo gespeichert. Wenn man diesen Gehirn als Computer bauen würde, ich habe mal, glaube ich, gelesen, da müssen irgendwie, was weiß ich, 100 Meter große Gebäude sein. Aber vielleicht noch größer, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, als Wissenschaftler, denkst du, wieso glauben sie nicht? Ich denke ein bisschen einfacher in dem Bereich. Vielleicht auch besser so. Naja, auf jeden Fall, wo es dann geschehen und nach dieses neues Denken, immer wieder mit Gott hadern, auch beten, auch lernen, das Richtige zu beten. In Jakobus steht ein Satz, der ist ziemlich hart. Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht habt. Weil ihr übel betet. Ja? Und dann muss man sich selber prüfen, wann bete ich denn übel? Ja? Wenn ich irgendwas bete, um anzugeben oder so. Ja? Aber wir dürfen trotzdem Fehler machen. Wir haben bei keinem gesehen, dass Gott ihm eine Chance gegeben hat. Und am Kreuz hat Jesus uns allen eine Chance gegeben. Und wie gesagt, nach vielen Jahren, das, was da ist, hat sich überschrieben. Und wenn ich heute bei uns durch Edeka gehe und da stehen die ganze Flasche mit Alkohol oder so, heute lässt es mich komplett kalt. Ich brauche das nicht, wenn es mir gut geht. Wenn ich irgendwo mit Gedanken anfange, mir grübeln, und ich habe diese Neigung zu grübeln, zu diesen sich selbst fertig machen, das sind die giftigen Gedanken. Ich habe jahrelange Übung in dem Sinne gehabt, wenn ich aufwache morgens, meine schweren Gedanken loszuwerden im Gebet. Und Gott schenkt auch da Wege. Vor 5 Wochen stand ich im Esscenter vom Regal und da gucke Baldrian. Habe ich gekauft. Ein kleines zum Einschlaf, ein auf pflanzlichen Basis macht das Präparat. Also Gott hat diese Pflanze geschafft. Und ich habe die dann abends genommen und ein paar Tage später wache ich auf, irgendwas fehlt mir. Diese trüben Gedanken, die fehlten plötzlich. Folge ist eigentlich jahrelanges Gebet und irgendwann Gott sagt, jetzt nimm das, üb ein bisschen. Und ich versuche jetzt noch ein paar Wochen und dann versuche ich ohne. Aber in dieser Zeit darf ich jeden Morgen dankbar aufwachen und sagen, juhu, es ist nicht da. Und trotzdem, es ist eine Übung. Übung mit dem Geist, mit dem Gott, einfach es festzuhalten, dieses Geschenk. Und das Gute ist, ich werde das nie aufhören zu sagen, dass wir immer in jeder Situation eine Hoffnung haben. Ich habe auf meinem, wie heißt das, Smartphone, WhatsApp, da ist doch dieses Profilbild, ja? Und da gibt es noch unten irgendwie einen Status. Ich habe da drauf geschrieben, Hiob 19, Vers 5. Ein kurzer Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Interessant ist, dass dieses Vers, Buch Hiob hat 42 Kapitel und das ist der 19., fast in der Mitte. Und wenn man bedenkt, wie dieser Mann gelitten hat, und dann mitten in diesem Leiden sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also, dass ich auch in dem Moment, wo es mir nicht gut geht, wo es mir schwer geht, einfach an etwas klammere, was Gott versprochen hat. Er hat gesagt, ich werde bis am Ende Tage bei euch sein. Es ist sein Wort. Wir tun uns leicht, an Gott zu glauben. Viel schwieriger ist, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Gerade in die Situationen, die nicht einfach sind. Ja. Einfach da zu sein und sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Dieses Satz, ich will dir vertrauen, er entsteht erst in den Gedanken. Erstmal in Gedanken, dann spreche ich es aus. Und in diesem Moment schon wieder die Biochemie im Kopf. Aber es ändert sich. Die Forschung bestätigt das. Ja. Und viele von uns haben das auch erlebt, dass es anders geworden ist. Dass Gott einfach Wunder tat und geholfen hat, die Gesinnung zu ändern. Die Art und Weise, wie ich denke. Und das bestimme immer noch ich. Mir kann kein Mensch sagen, so und so sollst du denken. Die Geschichte hat viele Beispiele, wo die Führer gesagt haben, das und das und das. Und auch in der Bibel sehen wir, da kam ein Elend zustande. Weil das waren Machtmenschen, die einfach ihre Position missbraucht haben und haben sogar Wort Gottes missbraucht, um Menschen in die Sklaverei zu führen. Und das wollen wir nicht. Jesus Christus hat uns frei gemacht. Und auf diese Freiheit lässt sich bauen. Lässt sich bauen in eine hoffnungsvolle Zukunft. Und am Ende, wenn wir bei ihm sind, dann ist dann Elend auch vorbei. Und das ist die allergrößte und allerschönste Perspektive, eine Gemeinschaft mit Gott ewig zu haben. Aber diesen Weg, diese 60, 70, 80 Jahre, die müssen wir gehen. Die müssen wir gehen und die sind manchmal sehr steinig. Aber mit Jesus Christus, miteinander als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Menschen, die sich gegenseitig einecken, aber da haben wir eine Chance, sich zu schleifen, zu lernen, mit unbequemen Menschen besser umzugehen. Eigene Unbequemlichkeit abzuschaffen, eigenen Ecken und Kanten zu erkennen und daran zu arbeiten. Daran zu arbeiten und ein Segen für die anderen zu sein. Amen.